Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
So, seid ihr alle wieder da? Ja, ne? Ja! Geht's euch allen gut? Habt ihr Lust auf noch mehr Bier?
Ja!
Dann lasst uns jetzt zusammen ein Liedchen singen. Und zwar auf drei. Bier her, oder ich fall um Müchi. Wollt ihr noch mehr Bier? Bier her, oder ich fall um Müchi. Bier her, oder ich fall um. Sehr schön. So, jetzt brauchen wir nur noch unseren Biersommelier. Ja, Marvin, ihr seid wieder dran. So, dann gehen wir schon zum nächsten Bier. Ihr habt das schon auf dem Tisch stehen, oder?
Nee.
Noch nicht? Du wirst aber langsam. So, Celine, dann müssen wir jetzt erst das neue nächste Bier verteilen, ne? Und ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Vielen Dank. Ja, und die Zeit können wir eigentlich gerade vielleicht kurz nutzen, denn wir haben ja auch immer in jeder Folge einen Biermythos dabei. Und wir haben uns gerade draußen mit ein paar von euch unterhalten und da wurden quasi so ein paar Biermythen angesprochen. Und ich würde einfach mal die Frage an unseren Experten Marvin richten. Wird Bier schlecht?
Ja, wir haben gerade draußen tatsächlich so am Stehtisch ein ganz cooles Gespräch gehabt und da sind gleich drei oder vier Sachen auf den Tisch gekommen, auf die es auf jeden Fall... Es ist wert, mal drüber zu reden.
Ja.
So, das erste war zum Beispiel das Thema, je stärker das Bier wird, das habe ich ja irgendwie erzählt, ne, desto länger ist es auch haltbar, wie bei dem Märzenbier. Und jetzt die Frage, was macht ihr denn mit einem Bier, was vielleicht im Keller steht und 3 Monate über MHD ist?
Testen, trinken,
genau. So, warum? Weil genauso wie beim guten Wein können sich Biere auch gut weiterentwickeln. Ich habe ein gutes Beispiel. Ich habe letztens ein Probierpaket bekommen mit 3 Barrel-Aged Bockbieren. Oh ja. Und da war ein Jahrgang dabei von 2017, 2018 und 2019. Und wir haben das sogar probiert, ne? Dieses
ja, genau.
Aged Bockbier.
Genau, da haben wir eine Folge drüber aufgenommen. Und ich muss ja schon mal sagen, ich war richtig überrascht. Das war wirklich eins der geilsten Biere, die wir je getrunken haben im Podcast, die ich je getrunken habe. Und man kann ja auch so ein bisschen sagen, wenn man zum Beispiel nach Belgien mal rüber geht oder so, die machen ja auch ganz verrückte Sachen, die dann auch ab und an mal so um die 20 Jahre haltbar sind, beziehungsweise das MHD so weit in der Zukunft liegt.
Ja. Das Einzige, was man dazu sagen muss, jetzt zum Beispiel ein Pilzbier oder ein Helles oder so, die schreiben dann meistens ein MHD drauf, je nachdem, ob es pasteurisiert ist oder nicht. Warum machen die das? Weil sich natürlich nach der Zeit der Geschmack verändert. Und gerade bei so hellen Bieren, die nicht ganz so stark eingebraut sind, kann es auch sein, dass das halt ein bisschen säuerlich wird oder ein bisschen die Farbe verändert oder das Aroma verändert. Und das MHD richtet sich eigentlich nach der Trübungsstabilität, also wie lange schafft man es, dass keine Eiweiße ausflocken und wie lange will der Brauer auch gewährleisten, dass das Bier so schmeckt, wie er will, dass es schmeckt, ne? Dass der Konsument letztendlich das Ganze probiert. Ja, und das Zweite war, und das fand ich auch ganz spannend.
Das ist ja eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen.
Ja.
Stichwort Lichtgeschmack, beziehungsweise Glasflaschen, also Weißglasflaschen oder grüne Flaschen. Da haben wir auch eben kurz drüber geredet. Und Marvin, willst du das mal erklären? Wie ist das? Hat das einen Einfluss auf die Qualität des Bieres?
Ja. Absolut. Was glaubt ihr, was ist das beste Gebinde für Bier?
Fass,
genau. Und was kommt nach dem Fass? Braune Flasche? Ja, Dose, genau. Das Dosenbier ist ja in Deutschland etwas verpönt. Warum? Weil irgendwann diese 25 Cent Pfandgeschichte eingeführt worden ist und das eine riesen politische Agenda war damals. Aber aus Qualitätsmerkmalen ist eigentlich die Dose nach dem Fass das bessere Gebinde. Und woran liegt das, dass die Dose besser ist? Jemand eine Idee? keine Sonneneinstrahlung, genau. Und das ist eigentlich das Hauptsächliche. Warum? Weil durch die Sonneneinstrahlung, durch das UV-Licht, verändert sich die Aromatik vom Hopfen und entwickelt zum Teil so einen Lichtgeschmack. Und der ist recht, ja, so ein bisschen, manche verwechseln das mit Hopfenaromatik. Aber zum Beispiel, wenn ich so ein Becks probiere oder so ein Jever, dann hat man ganz, ganz oft diesen Lichtgeschmack mit drin und die Leute verwechseln das so ein bisschen mit dieser Hopfenaromatik, weil das so kräutrig irgendwie wird, so grasig. Aber das hat damit nichts zu tun. Das ist dann tatsächlich ein Fehlgeschmack, der auch dann von den Brauern sehr, sehr schlecht immer bewertet wird. Aber ja, ist ja nicht jeder Brauer, ne?
Das stimmt. Ich mache ja auch immer den Fehler. Mein Vater ist ja heute Abend auch hier, der wird das vielleicht bestätigen und kühle meine Biere im Winter zumindest auf dem Balkon. Ab und an stehen die auch ein bisschen länger dann mal auf dem Balkon und da schmeckt man dann tatsächlich, wenn da mal auch eine Grünglas- oder Weißglasflasche dabei ist, doch schon einen Unterschied, wenn man die nochmal probiert. Also ja, am besten ist immer noch der Kühlschrank, Leute.
Und kurze Frage, warum macht man das dann überhaupt, wenn das so schlecht ist fürs Bier, dass man Grünglasflaschen oder so Weißglasflaschen nimmt? Weil keiner glaubt, dass es so rein. Das war schön, ja. Nee, es ist tatsächlich so. Warum macht man das? Rein Marketinggründe. Weil die grüne Flasche einfach stylischer aussieht als die braune Flasche. Und zum Beispiel auch so, warum nimmt man so Longneck-Flaschen? So 0,33er Longneck-Flaschen. Und nicht mehr die dicken 0,5er. Ne? Klar, wenn ich irgendwo hier im Saarland in den Fußballverein gehe, dann heißt es immer, einmal trinke am liebsten die dicke. Aber das hat so ein bisschen diesen Baustellen-Fußballplatz-Charakter. Ja, genau, Baustelle ist das, der Litterbomber, genau. Und ist einfach nicht so elegant wie so eine 0,33er Longneck-Flasche. Ne? Und deswegen macht man das. Also ist rein Marketing.
Ja, ja, genau.
So.
Ist es eigentlich Einbildung, dass ich, wenn ich eine Dose trinke, dass ich einen blechernen Geschmack im Mund habe?
Nee, nicht unbedingt. Ich erkläre es aber kurz, warum. Also es gibt das Ganze auch bei Flaschen zum Teil und das liegt an der Beschaffenheit des Kronkorkens. Es gibt Brauereien, die zum Beispiel etwas sparen an der Beschaffenheit des Kronkorkens und dann kann es sein, dass da Kondens, also Wasser, letztendlich, wenn es kalt wird, sehr kalt wird, mit dem Bier in Berührung kommt und das so ein bisschen metallisch schmeckt. Und wenn du aus der Dose Bier trinkst, kommt ja das Bier auch gerade im Mundbereich mit dem Metall in Berührung. Und dementsprechend kann das auch metallisch dann schmecken. Aber die Dose ist ja von innen so auch beschaffen, dass das nicht direkt mit dem Metall in Berührung kommt, sondern eben nur vom Trinken. Und das wäre jetzt noch der letzte Fakt, bevor wir dann auch anfangen mit dem nächsten Bier. Man hört ja oft, dass so ein Stubbi anders schmeckt als so dicke oder so Longneck oder sowas. Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Sauerstoff?
Apfelort. Was? Apfelort. 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 Ja, das ist eigentlich an der ganzen Geschichte das Interessante. Man kriegt auch oft mal so erzählt, ah ja, die Stubbis, das ist halt so das minderwertige Bier, was die dann abfüllen, ne? Und das Longneck, weil das ist ja auch teurer, ne, im Handel, deswegen ist das anderes Bier. Aber das ist nicht so. Ich mach's euch ganz kurz mal vor, woran das liegt. Habt ihr gesehen, wie hoch ich die Flasche ansetzen muss, damit das reinläuft? Relativ hoch. Was ist entscheidend dafür? Ihr könnt das zu Hause mal ausprobieren, aber mit dem Tipp, holt euch mal eine Stubbi-Flasche und eine dicke. Und die trinkt ihr aber bitte zuerst, weil alles andere wäre Verschwendung. Und dann stellt ihr die nebeneinander und bindet die irgendwie, was weiß ich, mit so Tape oder so zusammen. Und dann füllt ihr die bitte mit Wasser, ne, weil Bier wäre Verschwendung, dann schüttet ihr die mal aus. Und dann schaut ihr mal, wie das Bier aus oder das Wasser dann aus der Flasche rausläuft. Ihr werdet merken, das hat erstens eine andere Fließgeschwindigkeit, das kommt in anderen Zügen raus und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, wie viel Geschmacksrichtungen es gibt. Unsere Zunge ist auch so ein Wunderwerk. denn diese Geschmacksknospen auf unserer Zunge sind unterschiedlich verteilt. Die meisten Geschmacksknospen für Süße liegen im vorderen Bereich der Zunge, die meisten Geschmacksknospen für Bittere im hinteren Bereich, für Sauer und Salzig an der Seite der Zunge. Und je nachdem, wo das Bier im Mundraum auftrifft, schmeckt das Bier auch anders. Das heißt letztendlich, wenn ich das höher ansetze, fließt das schneller raus, trifft vielleicht eher im hinteren Bereich meines Mundraums auf und dann schmeckt das Bier ganz anders, als wenn ich es an einer anderen Stelle irgendwie bekomme. Warum sagen die Leute Fassbier? Ich trinke lieber frisch gezapftes, gutes Fassbier anstatt eine Flasche Bier. Ja. Celine, Expertin?
Ich auch.
Ja, du auch. Ja, woran liegt das? Hat jemand eine Idee? Traut sich jemand?
Weil man das Fass so hochhalten muss.
Das hat damit zu tun, das haben wir ganz am Anfang besprochen, was ist für 80% dafür verantwortlich, wie irgendwas schmeckt oder wahrgenommen wird? Der Geruch. So. Und was kann ich denn riechen, wenn ich die Flasche hier ansetze? Ja, und warum schmeckt das dann trotzdem nach was? Jemand eine Idee? Das ist jetzt Sommelier 3000. Es gibt ein sogenanntes retronasales Riechen. Das heißt, wenn ich runterschlucke, geht diese Aromatik nochmal zurück in die Nase. Also in den sogenannten Riechkolben. Und wenn ich natürlich ein Fassbier trinke, was habe ich dann? Ich habe eine große Zinke im Glas und nehme dadurch letztendlich auch die Aromatik wahr. Und deswegen wird auch so ein Fassbier meistens als frischer empfunden als das klassische Flaschenbier. Ja, aber da wir jetzt hier keine Zapfanlage dabei haben, ne, müssen wir wohl nochmal ein Flaschenbier trinken.
Eine Flasche öffnen, genau. Ihr habt ja alle schon vor euch stehen, dann würden wir euch mal herzlich einladen, die Flasche jetzt zu öffnen. Genau, danke. Und zwar haben wir jetzt das bärige IPA, die Irmgard von Herz und Heimat. Und ich würde mal kurz ein bisschen was dann erzählen zur Brauerei, zu Herz und Heimat. Da war ich nämlich auch zu Besuch bei Olli und Chris. Und die beiden, die bezeichnen sich selbst als bierbekloppt. Und die haben sich kennengelernt. Der Olli ist nämlich Gastronom. Der Chris hat bei ihm gejobbt und er war schon immer ein bisschen, ja, sehr bierinteressiert, bierbekloppt. Und Olli hat sich gedacht, okay, ich würde mal gerne irgendwie was anderes ausschenken in meinem Gasthaus. Außer jetzt halt immer Bitburger oder Carlsberg, um mal die Namen dann zu nennen. Und da hat der Chris gesagt, hey, warum brauen wir nicht mal ein eigenes Bier und hängen das mal so ein Fass bei dir an den Hahn und gucken mal, wie es läuft. So hat das Ganze angefangen. Die kommen aus St. Ingbert tatsächlich und haben dann irgendwann auf dem alten Gelände der legendären Bäckersbrauerei, einige von euch werden sie wahrscheinlich noch kennen, ja, ich höre da schon A. Genau, und da hat das Ganze angefangen, da haben sie angefangen zu brauen. Haben sich jetzt tatsächlich auch ein bisschen vergrößert, haben jetzt eine große Lagerhalle, die sie so ein bisschen als Brauerei umfunktioniert haben. Und ja, die haben sich gedacht, okay, wir wollen zwar schon ein bisschen was Besonderes machen, aber trotzdem dann auch den Biertrinker mal da abholen, wo er ist, so den klassischen Biertrinker. Deshalb bieten sie halt auch die ganzen klassischen Biersorten an. Also es gibt von denen ein Pilz, es gibt ein helles, es gibt ein Weizenbier, es gibt ein dunkles und ein Pale Ale, was dann schon ein bisschen außergewöhnlicher ist. Aber heute haben wir für euch einen der Sondersude von den beiden, nämlich ein IPA und dann auch noch das bärige IPA, ein Red IPA. Und ja, Marvin, wir haben ja schon oft drüber geredet, ist ja einer unserer Lieblingsbierstile. Was genau macht denn so ein IPA eigentlich aus?
Ja, wer kann denn von euch was mit dem Thema IPA anfangen? Okay, also so ungefähr ein Drittel von euch hat schon mal ein Pale Ale getrunken und das ist ja schon mal super, ne, weil da merkt man auch, dass, oder gebraut, genau, das haben wir ja vorhin auch gehört, IPA ist die Abkürzung für India Pale Ale. Ein Pale Ale ist ein englischer Bierstil, der damals entstanden ist, als man rausgefunden hat, wie man Bier heller braut. Wie man Bier heller braut. Warum, wie man Bier heller braut? Weil, wenn man mal so ein paar Jahrhunderte zurückgeht, wusste man ja gar nicht, wie man letztendlich Malz trocknen soll, außer man macht das über dem Feuer. So, und was passiert, wenn ich so Getreide oder Malz über dem Feuer trockne? Das wird zwangsläufig dunkel und auch so ein bisschen rauchig. Und dementsprechend war früher jedes Bier dunkel und rauchig. Und bis mal letztendlich die Engländer angefangen haben, dieses Malz über Koksfeuer zu trocknen. Und dieses Koksfeuer hat dazu geführt, dass eben dieses Malz hell geblieben ist. Und deswegen haben sie dann geschafft, ein helles Ale zu brauen, das sogenannte Pale Ale, ein obergäriger Bierstil. Ich habe ja vorhin gesagt, Ales sind meistens obergärig vergoren. So, und warum India Pale Ale? Als die Briten damals als Kolonialmacht noch unterwegs waren, war es so, dass die ja verschiedene Flecken der Erde, ganz schön viele sogar, besiedelt haben, unter anderem auch Indien. So, jetzt muss man sich die Geschichte, ob das wirklich so war, weiß man nicht, aber man erzählt sich's heute so. Als letztendlich die englischen Soldaten in Indien waren, konnten die dort kein gutes englisches Ale brauen, weil denen die Zutaten gefehlt haben. Und was hat man dann gemacht? Man hat letztendlich probiert, das englische Ale über den Schiffsweg nach Indien zu bringen. Und als man dort angekommen ist, durch die lange Schiffsfahrt, durch Holzfässer, Oxidation und so weiter, war das Bier letztendlich nicht mehr genießbar. Und man hat damals schon gewusst, wenn ich mehr Hopfen dem Bier zugebe, dann wird das Bier länger haltbar. Und dann haben die Engländer was gemacht? Die haben den sogenannten Hopfen in die Fässer gestopft. Und haben das Ganze dann, deswegen, es gibt auch sogenannte hopfengestopfte Biere, falls man sowas mal hört irgendwie oder auf einem Etikett liest. Und dann haben die diese Holzfässer wieder zugemacht, haben das Ganze nach Indien gebracht und dann war das gute englische Ale, das gute englische Pale Ale immer noch haltbar. Man konnte das trinken, aber es war sehr bitter, weil halt so viel Hopfen dabei war. So, und das hier, ich habe es ja selber noch nicht probiert. Deswegen probieren wir es auch jetzt gleich sehr intensiv zusammen. Aber ich kann euch schon mal sagen, das hat auf der Flasche steht drauf 80 IBU. Celine, für was steht IBU?
IBU steht für International Bitter Units und sagt damit halt auch aus, so wie bitter das Bier ungefähr schmecken wird. Und eins können wir schon mal sagen, 80 ist eine sehr, sehr hohe Zahl.
80 ist sehr heavy, ja. So, aber kurz zur Farbe. Bernsteinfarben, eins mit Sternchen. So, Schaum ist jetzt schon ein bisschen in sich zusammengefallen. Ne? Beim Einschenken war es ganz schöne Schaumentwicklung. Und jetzt riechen wir mal dran. So, wer möchte?
Sehr fruchtig.
Welche Frucht?
Ich würde eher sagen so Beerenfrucht.
Ja, da haben ein paar Leute haben das Etikett gelesen, ne? Aber das machen wir ja auch so, ne? Also es riecht sehr bärig, so, ne?
Ja.
Nee, also es ist tatsächlich sehr fruchtig und da gibt es eigentlich im Pale Ale-Bereich zwei verschiedene Herangehensweisen. Entweder man benutzt Hopfensorten, die eben dazu führen, dass das Bier etwas bäriger riecht, oder aber man geht so ein bisschen in diese Tropenfruchtgeschichte, also so Ananas, Maracuja, Zitrus, und das sind so die verschiedenen Herangehensweisen. Bei dem hier würde ich auch eher sagen, dass das Bärige überwiegt. Ja, und ich finde es aber schon mal sehr angenehm. Und jetzt probieren wir einfach mal einen Schluck zusammen. Zum Wohl.
Prost. So, also ihr zwei habe ich gesehen, seid ja richtig gut drauf schon mal. Wie schmeckt's euch denn?
Bärig.
Bärig.
Aber gut bärig oder nicht so gut?
Bitterbärig, ja. Halt wie Irmgard.
Halt wie Irmgard. Hast du denn Erfahrungen mit einer Irmgard vielleicht?
Weniger.
Ja, ich habe, ich weiß nicht, hört man mich noch gut? Weil ich bin irgendwie. Ach so, das Mikro geht gar nicht. Ja, das habe ich das richtig. Das, könnt ihr mich hören? Sehr gut. Also, ihr habt wahrscheinlich jetzt gemerkt, ne, als ihr so die ersten zwei, drei Schlücke genommen habt, erstmal so ein bisschen Fruchteindruck
Und das Ganze wird aber relativ schnell abgelöst von einer extremen Bittere. Ne? Und das ist eine andere Bittere, wie man das vielleicht von einem Urpilz oder einem Jever kennt. Nämlich das ist eine Bittere, die den ganzen Mundraum belegt. Wenn man so einen Urpilz trinkt, dann hat man die Bittere im Abgang und dann ist die danach aber auch wieder verschwunden.
Ah, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir das Ganze auf der Aufnahme drauf. Ne? Jetzt müsste es eigentlich... Ah, hast du noch drauf? Ah, super, perfekt. Dann ist es tatsächlich so, dass extrem belegende, dieses belegende Gefühl, das nennt man in der Fachsprache Adstringenz. Und was ist das? Bei den Großbrauereien wird ja in der Regel mit Hopfenextrakt gebraut. Das steht ja immer hinten drauf. Und was ist Hopfenextrakt? Kann das irgendjemand greifen? Ist das was Schlechtes? Ist das was Gutes? Weil wie ist so euer persönliches Empfinden, wenn er das so hört? Hopfenextrakt?
Zusatzstoff, Chemie.
Verarbeitet, ja. Also das möchte ich auch, euch auch sagen, das ist nichts Schlechtes. Genau, wer weiß denn, so eine Hopfendolde hat jeder von euch schon mal gesehen, oder? So, wenn man so ein Elsass fährt oder so, ne, und das da so wahrnimmt. Die haben ja einen extrem hohen Wasseranteil. So, und das heißt letztendlich, man könnte, Hopfenernte ist immer Ende Juli, so Ende Juli, August rum. Und wenn man die natürlich jetzt einfach so ernten würde und würde die zur Seite legen oder in Säcke packen oder sonst irgendwas, was würde dann passieren? Genau, das wird relativ schnell vergammeln. Und deswegen muss man Hopfen irgendwie weiterverarbeiten. Also man muss eigentlich dem die Flüssigkeit entziehen. So, und da gibt es zwei Methoden. Das eine ist eben, das Ganze zu Hopfenpellets zu verarbeiten. Das heißt letztendlich das Ganze pressen. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so Hasenköttel. Also wirklich, sieht aus wie Hasenköttel, so kleine Dinger. Und ist die nächste Möglichkeit. Man entzieht dieser Hopfendolde durch chemische Prozesse letztendlich das Lupulin. Und das Lupulin ist der Stoff im Hopfen, in der Hopfendolde, die du brauchst zum Bierbrauen, weil da sind die Bitterstoffe und die ätherischen Öle enthalten. Und das entzieht man dann letztendlich durch einen chemischen Prozess und macht das Ganze zu Hopfenextrakt. Ja? Und deswegen, also da sind dann letztendlich nur noch die Bitterstoffe drin und eben nicht mehr diese ätherischen Öle, die dann zu diesem fruchtigen Geschmack zum Beispiel führen. So, und wenn ich jetzt ein klassisches Pilz brauen will, dann will ich ja auch nicht, dass das so riecht, dass das nach Zitrus, Ananas, Maracuja oder sonst was riecht, sondern ich will diesen bitteren Nachgeschmack und dementsprechend setze ich Hopfenextrakt ein. Und hier in dem Fall, die arbeiten sicherlich mit Hopfenpellets, mit verschiedenen Hopfensorten. Hier steht auch auf der Flasche drauf, Chinook, Simcoe, Bramling Cross und Enigma, also vier verschiedene Hopfensorten, allesamt Aroma-Hopfensorten, die eben einen hohen Anteil dieser ätherischen Öle haben. Und das führt dazu, dass das Bier so riecht, wie es riecht, aber auch eben so bitter ist. Und diese 80 IBUs sind ziemlich krass. Was glaubt ihr, so ein Urpilz, wie bitter ist das? Was hat das für IBUs? 35, Samo, hey, ist ja Wahnsinn. Es passt, stimmt, ja. Jeden Tag sehe ich das. Sehr gut. Ja, also 80 ist schon oberes Limit. Das Bier hat auch 6,9%, also ist keine leichte Kost. Und was wir ja ganz oft so auch in unserem Podcast bereden, man muss unterscheiden zwischen diesen trinkbaren Bieren, wovon ich 5, 6 Stück trinken kann, und eben solche Biere, wo ich sage, da kann ich mir auch mal eine Flasche irgendwie zu zweit oder zu dritt teilen, weil da geht es um das Thema so ein bisschen Aromatik erleben, mal was anderes probieren. Und das ist kein Bier, was ich jetzt, wo ich 5, 6, 7 Flaschen davon trinken will, sondern was ich vielleicht auch mal zu einem Essen irgendwie einsetze. Und ich finde es sehr gelungen. Also mir schmeckt es super gut.
Mir schmeckt es auch sehr gut. Ich habe es ja auch schon probieren dürfen die Woche. Und wo du jetzt sagst, Speisebegleitung, das finde ich ja auch immer super interessant. Und so ein IPA, was ja auch, haben wir schon gesagt, den Mundraum irgendwo auch so ein bisschen betäubt auf eine Art, ist ja ganz gut auch so als Tipp für euch mal für scharfes Essen. Oder wenn ihr mal so ein scharfes indisches Curry probiert oder so in die Richtung geht, dann passt so ein IPA eigentlich ganz hervorragend dazu.
Ja, und vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, was passiert eben durch diese Hopfenpellets? Die Gerbstoffe vom Hopfen bleiben letztendlich hier im Bier mit drin und diese Gerbstoffe führen dazu, dass sich deine Geschmacksknospen verschließen. Warum? Weil Bittere ist ja Gift für den Körper. Ne? Also der Körper lehnt von sich aus Bittere ab, genauso wie wenn man sehr scharf isst und mal anfängt zu schwitzen. Das ist eine Gegenreaktion vom Körper, das nennt man irgendwie Trigeminus oder sowas. Das ist eine Überreaktion. Und so ist es letztendlich auch. Der Körper sagt, ich will diese Gerbstoffe nicht haben, weil giftig. Und verschließt die Geschmacksknospen und das führt dazu, dass eben der Mundraum sich so belegt anfühlt und so pelzig, weil da passiert einfach nichts mehr, ne? Das verschließt sich und dann hat sich's damit. Und wenn man natürlich sehr scharf isst, wie Celine das gerade schön gesagt hat, und dann mit so einem Pale Ale da drüber geht, führt natürlich die Bittere vom Hopfen dazu, dass du dir die Schärfe von der Zunge holst und sich die Geschmacksknospen ein bisschen verschließen. Also besser Pale Ale trinken als Milch nach sehr scharfem Essen.
So ist es. Ja, wie kam es denn jetzt bei euch an? Hat es euch gut geschmeckt? Ja, also alle Jawohl. Sagen ja. Da wird geklatscht. Wow. Das klingt ja schon mal gut. Ja, ihr habt alle noch relativ voll, wenn ich mir mal so die Gläser angucke. Sonst könnten wir so langsam auch mit dem letzten Bier weitermachen.
Ja, kurze Zwischenfrage. Ich sehe hier schon ein paar Augen, die immer mir zugehen. Könnt ihr denn noch überhaupt? Ja! Ja? Sehr schön. Aber das Klatschen wird weniger, ne? Ich frage nochmal, könnt ihr überhaupt noch? Ja! Super. Dann verteilt der liebe Klaus Dittrich jetzt mal noch das nächste. Ist das auch wieder so ein Riesending? Marvin?
Ja, sicher.
Ach du lieber Gott. Also... Aber die funkt nicht, ne? Oder doch, das ist auch nochmal so eine zum Pumpen. Zum Auffunken.
Zum Ploppen.
Zum Ploppen.
Zum Auffunken.
Fump.
Sabine, Mensch.
Das heißt doch mal Fump.
Du musst noch in die Schulung gehen bei uns.
Für mich ist das Fump. Ne? Genau.
Auffumpen.
Ja.
Flensburger, das Auffumpbier.
Fump.
Das Bier mit dem Auffump.
So. Habt ihr alle...
Wir
haben noch nicht.
Aber wir nehmen uns hier was mit.
Ja, ja. Gut. So, ihr seid alle versorgt. Und jetzt würde ich sagen, trinkt mal eure Biergläser bitte so langsam aus. Nicht auf Ex. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Wir sind ja hier unter uns. Ne? Hier könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Eben hat mich einer draußen gefragt, ja, was darf ich denn hier alles so machen? Da habe ich gesagt, du kannst alles machen, was du willst. Du kannst hier... nackt auf dem Tisch tanzen, wir sind unter uns. Ich weiß nur nicht, ob es die anderen Leute stört. Mir ist es wurscht, Hauptsache euch geht's gut. Ja, und ich denke, euch geht's gut, oder? Geht's euch gut? Ja? Gut, da würde ich sagen, dann pumpen wir jetzt oder ploppen das nächste Bier auf. Habt ihr die Gläser leer? Noch nicht? Okay, viel Spaß beim letzten Bier, ne?
Ja, warte, ich nehme sie gerade kurz.
So. Vielleicht dann ganz kurz noch dazu, warum wir überhaupt so riesige Flaschen hier haben, falls sich das der ein oder andere fragt. Und zwar ist es ja so, dass zum Beispiel jetzt, also die großen Flaschen kommen ja einmal vom Schmelzer Brauhaus, einmal von Saarkraftbräu. Es handelt sich ja beim Schmelzer Brauhaus um eine Gasthausbrauerei, die halt vor allem ihre Biere dann auch bei sich im Gasthaus ausschenken. Das heißt, das ist gar nicht so sehr auf die Abfüllung ausgelegt. Deswegen haben die halt nur so eine Abfüllanlage, wo man wirklich diese 1-Liter Flaschen abfüllt. Man muss sich das so vorstellen, da steht dann wirklich auch der Brauer selbst den ganzen Tag an dieser Abfüllanlage und füllt halt wirklich nach und nach diese Literflaschen, weil das echt ewig dauert. Und bei Saarkraftbräu muss man halt auch sagen, die sind halt auch einfach alle noch so relativ klein und können sich auch nicht immer so eine große Abfüllanlage unbedingt leisten, obwohl die auch kleinere Flaschen tatsächlich anbieten. Aber wir haben gedacht, hey, für euch... scheuen wir uns da keine Kosten und Mühen und mehr ist mehr, sagt man ja immer so schön. Ja, jetzt haben wir den roten Teufel vor uns und die meisten werden jetzt wahrscheinlich denken, Marvin, was denkst du zum Beispiel als Fan vor allem bei Roter Teufel, woran denkst du da?
An der erste FCS, ne? Wir sind ja im Saarland. Nee. Ja, da klatscht nur einer, ja. Haben wir ein paar Lautra hier, oder?
Ja, ich habe es ein paar Mal gehört, auf jeden Fall gerade.
Ah ja, okay, sehr gut. Nee, ja gut, Roter Teufel, natürlich verknüpft mit Betzenberg, ne?
Ja, da muss ich euch jetzt aber leider enttäuschen, denn damit hat es leider gar nichts zu tun. Ich war nämlich gestern Abend auch noch, das Bier ist wirklich sehr frisch für euch, war ich bei dem Philipp, das ist der Brauer von Saarkraftbräu, und zwar im Keller in Lebach, habe ich ja eben schon gesagt, so schön schließt sich der Kreis. Wir sind jetzt zum Schluss nochmal in Lebach zu Gast. Und der Philipp hat mich eingeladen, ich bin dann in sein Haus rein, die Kellertreppe runter und habe zuerst gedacht, oh okay, was ist das denn, was ist hier los? Denn der gute Mann hat angefangen vor ein paar Jahren zu Hause in seiner Wohnung Bier zu brauen, so hobbymäßig. Denn der Philipp kommt aus Franken. Und vielleicht könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen, Franken ist ja so als Bierregion auch bekannt und da ist man natürlich verwöhnt von der Biervielfalt. Er hat erzählt, okay, er kam dann ins Saarland und hat sich gedacht, was ist denn hier los? Hier gibt es ja wirklich nur entweder das Bier aus Homburg oder aus der Eifel. Da muss ich mal wirklich selbst ran und selbst Bier brauen. Dann hat er das halt seinen Freunden zum Probieren gegeben, die haben gesagt, boah, das ist wirklich ein richtig gutes Bier, das musst du unter die Leute bringen. Und dann hat er sich mal seinen Keller angeguckt. Da hatte halt jeder Mieter so einen Lagerraum und ein Raum war da noch, der stand leer. Den konnte er sich dazu mieten und den hat er wirklich zu so einer kleinen Brauerei so für sich umgebaut, wo er jetzt wirklich so 100 Liter dann auch brauen kann. Und er sagt halt auch so ein bisschen anders als die Jungs von Herz und Heimat, habe ich ja eben gesagt. Die haben gesagt, okay, die wollen den Biertrinker mit den klassischen Sachen abholen. Der Philipp, der hat sich gedacht, okay, diese klassischen Bierstile, die werden ja schon echt von so Großbrauereien ganz gut gemacht. Ich will wirklich ganz crazy werden. Ich will super außergewöhnliche Sachen machen. Und das hat er auch gemacht. Man muss sagen, auch wirklich sehr gut durchdacht. Er hat wirklich 6 verschiedene Biersorten, die er anbietet. Da ist von Barley Wine bis halt jetzt hier zu unserem Roten Teufel, was ja ein fruchtig herbes Red Premium Bitter ist. Klingt ja schon mal wirklich ganz, sehr gehoben irgendwo, sehr fein. Und Marvin, kannst du mal ganz kurz vielleicht noch sagen, was ist mit so einem Red Premium Bitter? Was muss man sich darunter vorstellen? Was erwartet uns jetzt gleich?
Ja, also das ist ein Bierstil, der selbst in der Craft-Bier-Szene sehr, 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 sehr unterpräsent oder repräsentiert ist. Also ist auch gar nicht so geläufig. Red steht ja natürlich immer wie bei den Red Ales auch für das Thema Einsatz von Rotmalz, also ein bisschen rötlichere Farbe auch, ne? Das finde ich, das ist hier schon ganz gut getroffen. Also so Bernstein vielleicht mit ein bisschen viel Vorstellungskraft auch etwas rötlich.
Ja.
Ich finde aber der Schaum, der sieht total cool aus, ne? Der ist so ein bisschen cremig, so ein bisschen dunkler irgendwie. Also das sieht schon mal ganz ansprechend aus. Jetzt von der Nase her, was habt ihr da? So, was riecht ihr da? Möchte jemand irgendwas?
Malz.
Malzig, ja. Vielleicht noch jemand was anderes? Vielleicht jemand von den Brauern? Von den Hobbybrauern? Karamell? Celine, was hast du in der Nase?
Ich finde es auch ganz schwer, ne? Ich habe ja jetzt so ein bisschen fruchtig schon gehört. Das habe ich auf jeden Fall auch mit drin. Aber auch dieses Schokoladige so.
Ich finde, das riecht irgendwie so ein bisschen rauchig, aber ich weiß nicht warum. Also es hat so ein bisschen was Fruchtiges, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen, ja, ich will es jetzt mal positiv formulieren, so ein bisschen modrig, rauchig.
Ja, er braucht ja im Keller, das habe ich ja eben schon gesagt. Ne?
Jetzt kommen wir probieren einfach mal ein Schlückchen.
Prost.
Zum Wohl. Ja, bitte. Guinness? Ja, also ich finde eigentlich vom Prinzip her, dass es der Geschmack ist besser als der Geruch. Es ist angenehmer. Es ist sehr malzig im Antrunk.
Ja.
Es hat eine gute Rezenz. Es lässt sich auch sehr gut trinken. Ne? Also mir schmeckt es persönlich ganz gut.
Mir auch.
Im Geruch ist da irgendwas, was ich nicht ganz so gut definieren kann. Aber, und das ist ja das Schöne daran, was wir ja auch heute Abend probieren, wir sind hier im Saarland, wir sind keine Brauerei-Metropole und wir haben ja tatsächlich auch heute Abend und vor allem durch dich, Celine, mal ganz kleinen Brauereien auch die Plattform gegeben, mal zu sagen, so hier, wir machen hier unser Ding, weil wir Bier lieben, weil wir das machen wollen. Und wenn jeder so gutes Bier brauen würde wie die Großbrauereien, ne, und das will ich euch auch noch mit ein bisschen auf den Weg geben, also wenn es immer heißt Industriebiere, irgendwie große Industriebrauereien und so, lasst euch davon nicht täuschen, weil die machen ihren Job seit über 100 Jahren in der Regel und die machen ihren Job auch richtig gut und da sind ganz viele Brauereiingenieure, Braumeister, Brauer und Melzer, die da ganz viele Jahre damit verbracht haben, ihr Handwerk zu lernen und man wird es nicht schaffen, wenn man als Alleinbetreiber irgendwie im Keller oder sowas ein Bier braut, die Kompetenz der Brauereien zu übersteigen. Und das finde ich aber auch ganz toll, weil das er jetzt letztendlich auch zeigt mit dem Bier. Er probiert was aus, er traut sich was und er will einfach was anderes machen, weil er das Thema Bier liebt. Und deswegen sind wir auch alle da und deswegen machen wir auch unseren Podcast. Und das in allen Ehren und es ist ein tolles Bier, ja?
Ja. Finde ich auch. Aber ich habe jetzt immer noch nicht genau aufgelöst, woher denn jetzt der Name Roter Teufel kommt. Und wir haben ja hier einen Lebacher, hast du ja eben offenbart. Kannst du vielleicht mit dem Begriff Roter Teufel was anderes anfangen als FC Kaiserslautern?
Ich glaube, das war mal die Bundeswehr.
Ja? Ganz genau, ja. Der Philipp war nämlich bei der Bundeswehr jahrelang und der Rote Teufel war auf dem Wappen der Fallschirmjäger, den er auch angehört hat. Und deswegen hat er quasi in Anlehnung an seine Bundeswehrzeit dieses Bier gebraut. Daher Roter Teufel, nichts zu tun mit dem FC Kaiserslautern.
Erster FC Kaiserslautern,
erster
Frau
FC,
Bier.
Entschuldigung. Ja.
Alles leid. Gut. So, haben euch die Biere geschmeckt? Super, weil wir sind ja eigentlich auch jetzt schon fast durch, oder?
Ja.
Soll man
so
noch
langsam
ein bisschen die Plattform geben, um noch 2, 3 Fragen zu stellen, oder?
Ja, gerne. Also wer Fragen hat, kommt gerne nach vorne oder meldet euch erstmal.
Ja, hat jemand noch irgendwas, was ihn brennend interessiert?
Sieht nicht so aus.
Er macht doch nicht.
Ja, die Flaschen müssen tatsächlich alle hier bleiben. Pfand werden wir wieder zurückbringen. Ich werde mir da wieder einen schönen Tag machen, wie in den letzten Wochen nochmal alle Brauereien abfahren. Ja, genau. Ah ja, genau. Also die Flaschen gibt es tatsächlich. Einige von den Brauereien sind auch, also Herz und Heimat zum Beispiel, im Handel rund um St. Ingbert zu finden. Aber ihr könnt eigentlich bei allen, entweder wenn ihr auf den sozialen Medien aktiv seid, anschreiben oder anrufen. Am besten funktioniert es eigentlich, wenn ihr hinfahrt dann, vor allem bei den kleineren, wie jetzt in Lebach, Saarkraft, Preu und Telbräu. Fahrt am besten einfach hin, holt euch die Biere ab. Bei Telbräu, muss man sagen, wird es noch ein paar Wochen dauern, bis die wieder Bier vorrätig haben. Den haben wir die 2 letzten Kisten gestern quasi, haben wir uns unter Nagel gerissen, extra für euch. Und ja, wie gesagt, schaut da am besten online vorbei, da findet ihr die Nummern und dann könnt ihr anrufen und da frisch euer Bier abholen. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir uns auf jeden Fall noch bedanken bei unserem Technikmann heute, dem Patrick.
Patrick, vielen Dank,
vielen Dank. Applaus,
großen
bitte.
Applaus.
Dann danke auch an Sarah, die heute hier war und ein paar Bilder gemacht hat, ein paar Videos für uns. Genau, Applaus.
Danke, Prost. Sarah.
Und ja, an Klaus und Sabine auch, die auch ein bisschen geholfen haben, euch das Bier auf die Tische zu stellen und euch mit Bier zu versorgen. Vielen Dank.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.